Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Das Ende der Kunst wurde immer mal wieder ausgerufen. Das ist nicht wirklich neu, aber ich habe schon den Eindruck, dass von diesem Ende in letzter Zeit recht häufig die Rede ist. Der frühere Intendant der Bonner Bundeskunsthalle und heutige Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie, also er ist um ein paar Kilometer den Rhein hoch inzwischen, Robert Fleck, der hat in seinem neuen Buch dazu bestimmt auch was zu sagen. Was ist nicht so klar, aber der Titel ist erstmal sehr schlicht. Der Titel dieses Buches: Art, Kunst im 21. Jahrhundert. Es muss also einiges geklärt werden und das klären wir jetzt mit unserem Kritiker Ingo Arendt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Dann bleiben wir doch mal bei dieser Frage Ende der Kunst. Also ist Fleck auch so einer? Sagt er auch, das Ende der Kunst ist erreicht?
Ja, also diesen Running Gag der Philosophiegeschichte von Hegel bis Adorno macht sich Robert Fleck nicht zu eigen. Er ist ja ein großer Enthusiast, was die Möglichkeiten der Kunst anbetrifft. Sonst hätte er nicht so viele Bücher schon über dieses Thema geschrieben. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht gar keine Gefahren oder Herausforderungen sehen würde. 2013 hat er schon mal ein Buch geschrieben, das nannte sich Das Kunstsystem im 21. Jahrhundert. Und da hat er auf die Gefahren hingewiesen, die das große Geld und die Globalisierung vor allem für die Kunstinstitutionen bedeutet. Und die epochale Verschiebung der Kräfteverhältnisse, Zitat, die er jetzt in seinem neuen Buch konstatiert, das ist für ihn vor allen Dingen die Digitalisierung.
Damit ist klar, Ende nicht, aber Veränderung natürlich schon. Das wäre grundsätzlich auch nicht so schön, wenn es das in der Kunst nicht gäbe. Aber die Veränderung, die er jetzt sieht, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, was ist da für ihn so das Wichtigste?
Ja, er argumentiert nicht nur in Bezug auf die Digitalkunst, ja, oder also alles, was man so mit Post-Digital Art bezeichnet oder mit so Phänomenen wie NFT, also diese virtuellen Unikate, sondern man könnte sagen, es geht ihm um die schleichende Digitalisierung des künstlerischen Arbeitens. Eigentlich ist es ja heute so, dass jeder Künstler seine Werke per E-Mail versendet, an mich als Kritiker, an Museen. Er postet sie auf Instagram. Also die Kunst ist eigentlich ständig auf dem ganzen Globus, überall ständig erreichbar und zu sehen auch. Und was noch vielleicht entscheidender ist, ist dieser Mix von analog und digital im künstlerischen Arbeiten. Künstler entwerfen ihre Sachen digital, führen sie dann aber analog aus. Oder sie weben, wie Daniel Berende, französische Künstler, eben Lichtdioden beispielsweise in ihre Arbeiten ein. Selbst großformatige Installationen sind ja heute gar nicht mehr richtig denkbar, ohne die verschiedenen digitalen Entwurfsphasen, die sie durchlaufen, bevor sie aufgerichtet werden. Und denken Sie auch an beispielsweise den Aufstand, den der Altmeister der Pop-Art David Hockney erregt hat, also vor gut 10 Jahren nach Großbritannien zurückkehrt und dann seine Landschaftsmalerei britischer Wälder auf dem iPad ausgerechnet machte und die Bilder dann für die Ausstellung eigentlich nur noch ausdrückte. Also man kann sagen, Produktions- und Erscheinungsformen der Kunst haben sich grundlegend geändert, aber natürlich auch die Möglichkeiten, Farbgestaltung, Raumauswahl, alles, was man da in Anschlag bringen kann, das ist natürlich eigentlich erheblich gewachsen, die Möglichkeiten auch.
Aber nun stellen wir uns mal vor, Landschaftsbilder von Hockney, die aber Hockney gar nicht gemalt hat. Worauf ich hinaus will, ist, manche denken ja noch viel weiter. Künstliche Intelligenz, also Kunst, die vielleicht gar keine Menschen mehr braucht. Ist das hier in diesem Buch auch ein Thema?
Das ist, wenn man so will, der weiße Fleck bei Robert Fleck. Ich bin sicher, dass er um das Problem weiß. Er erwähnt es aber eigentlich in diesem Buch nicht. Zeitkritiker Hanno Rauterberg hat in diesem Jahr ein sehr schönes kleines Bändchen zu dem Thema geschrieben, wo er so eine globale Umformatierung der Kunst prophezeit und so ein Zeitalter voraussagt, wo Natur und Technik verschmelzen. Und denken Sie daran, dass beispielsweise jetzt 2018 Christie's schon ein Kunstwerk versteigert hat für $450.000, das von einem intelligenten Algorithmus hergestellt wurde. Also da kann man sehen, dass da eine ganz andere Verschiebung der Kräfteverhältnisse schon längst im Gange ist.
Dass er da nicht drauf kommt, diesem Buch liegt vielleicht auch am Umfang des Buches. Es ist ja fast ein Büchlein, möchte ich sagen, 160 Seiten so ungefähr. Das heißt, das, was ich bei dem Titel erwartet hätte, dass das so ein Gesamtüberblick über die Kunstszene im Moment ist, das kann das Buch vermutlich nicht einlösen.
Das kann man natürlich auch überhaupt, es kann überhaupt kein Buch geben, das das alles zusammenfassend und flächendeckend einfängt. Er versucht es aber schon und vor allen Dingen will er eben nachweisen, dass die zeitgenössische bildende Kunst sich eben den drängenden Herausforderungen der Zeit, den Themen der Zeit stellt, inhaltlich, vom thematischen her. Und also zwei Beispiele vielleicht, die von Themen, die uns heute natürlich besonders auf dem Herzen liegen. die Wandelbarkeit und die Konstruktion der Geschlechter. Da zieht er so eine Linie von der österreichischen Malerin Maria Lasnik mit ihren pastellfarbenen Hautbildern über die amerikanische Aktivistengruppe Guerilla Girls bis zur Altmeisterin der Geschlechterverwirrung Cindy Sherman, die amerikanische Fotografin. Zweites Thema, wo das eben sehr deutlich wird, was sich da geändert hat, auch einfach in der Themenauswahl, ist das die ganze Frage des Postkolonialen, was uns jetzt so in der Restitutionsdebatte auch umtreibt. Da ist für ihn der Kronzeuge der algerisch-französische Künstler Kader Atia auf der Documenta 13 im Jahr 2012 bekannt geworden. Da hat er ein riesiges Regal ausgestellt mit Holzskulpturen, die den versehrten Gesichtern französischer schwarzer Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg nachgebildet waren. Also es ist doch ein ganz guter Überblick.
Aber das finde ich interessant. Das ist natürlich einerseits was, was uns sehr beschäftigt, nicht nur in der Kunst, die Beispiele, die Sie gerade genannt haben. Dann ist es aber auch sehr so Zeitgeist im Moment. Hat eigentlich Fleck in diesem Buch auch so eine These, eine Prognose für die Zukunft, wohin sich das alles entwickeln wird?
Naja, Zukunftsprognosen für die Kunst, würde ich sagen, sollte man immer mit Vorsicht genießen. Denn die Kunst zerfällt bei näherem Hinsehen in die Position von 100.000 unterschiedlicher Künstler auf der ganzen Welt, die natürlich alle auch ihre Non-Conformität hochhalten. Also denen irgendetwas zu raten oder gar zu prophezeien zu wollen, wohin sich das Schaffen da entwickeln könnte, das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Er hat natürlich schon so eine Idee. Er sagt, die Künstler sollten das, also im Zeichen der Digitalisierung, sie sollten das Eigenständige ihrer Arbeit gegen die Flut der, wie er sagt, multiplizierten Bildergesellschaft herausarbeiten. Beiseite gesagt, noch so eine starke These in diesem Buch. Bilder sind wichtiger als Sprache und Literatur. Natürlich ist aber auch diese Eigenständigkeitsthese so ein bisschen allgemein, aber er hat ein ganz gutes Beispiel dafür, den französischen Maler Pierre Soulages, 101 Jahre alt, bekannt geworden durch diese riesigen schwarzen Ölgemälde. Und er sagt, dass die Reflexe auf der Oberfläche dieser Bilder vergleichbar sind mit der Unmittelbarkeit, die digitale Effekte im Nervensystem der Betrachter auslösen. Und wenn Kunst solche Effekte selber in der analogen Variante sozusagen herstellen kann, die den digitalen ähneln, dann ist noch nicht alles verloren. Und er kommt deswegen dann eben zu dem Schluss, um die Zukunft der Kunst mache ich mir keine Sorgen.
Dankeschön. Ingo Arendt war das über Art, Kunst im 21. Jahrhundert. Das Buch von Robert Fleck ist in der Edition Konturen erschienen, hat einen Umfang von 160 Seiten, kostet 33,60 Euro. Und wie immer weitere Informationen zum Buch auch unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.